Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Florian Brückner. Schönen guten Morgen. Der 11. Juli ist heute. Heute, vor genau 29 Jahren, haben bosnisch-serbische Truppen das bis dato schwerste Kriegsverbrechen in Europa nach Ende des Zweiten Weltkriegs begangen. Das Massaker von Srebrenica. Heute wird weltweit daran gedacht. Warum ein langer Fußmarsch Teil des Gedenkens ist, dazu mehr in dieser Sendung. Außerdem geht es um Pläne der türkischen Regierung, die die Millionen Straßenhunde loswerden will, die in Istanbul, Ankara und Co. herumstreunern. Und zwar womöglich mit brutalen Methoden. Und zu Beginn von Europa heute schauen wir nach Frankreich. Es ist Tag 4 nach dem überraschenden Wahlsieg der Linken und das Land steckt fest. Irgendwo zwischen Irritation, Überraschung und politischer Blockade. Währenddessen gibt es beim rechtsextremen Rassemblement National erste personelle Konsequenzen. Wir sortieren das gleich mit unserer Korrespondentin in Paris. Vor der Wahl in Frankreich war viel vom Rassemblement National die Rede und davon, dass ihm die absolute Mehrheit winkt. Dann kam letzten Sonntag doch alles anders. Statt der absoluten Mehrheit für den rechtsextremen RN hat das Linksbündnis die Wahl gewonnen. Dahinter kommt das Mittellager von Macron und auf Platz 3 der RN. Frankreich hat sich also in einen politischen, gordischen Knoten reingewählt. Drei fast gleich große Blöcke, die in unterschiedliche Richtungen ziehen. Noch weiß keiner so genau, wie sich diese Blockade lösen lässt. Gestern hat sich Präsident Macron zum ersten Mal nach der Wahl geäußert und die bürgerlichen Parteien aufgefordert, eine große Koalition zu bilden. Währenddessen erheben aber auch die Linken Anspruch auf den Posten des Premiers und beim rechtsextremen RN gibt es erste personelle Konsequenzen. Und zwar für den Mann, der für die Auswahl der Kandidaten zuständig war. Gilles Pinel, der Generaldirektor, ist Anfang der Woche zurückgetreten. Darauf wollen wir schauen mit unserer Frankreich-Korrespondentin Christiane Kess. Christiane, warum ist Pinel gegangen?
Das ist eine Konsequenz der Pannen bei der Auswahl der Kandidaten. Gilles Pinel war beim RN zuständig für den sogenannten Plan Matignon, der die Partei darauf vorbereiten sollte, wenn es vorgezogene Parlamentswahlen gibt und die Kandidatenlisten in den 577 Wahlkreisen aufzustellen. Pinel ist aber gleichzeitig auch zum Europaabgeordneten gewählt worden und man spielt jetzt beim RN seinen Rücktritt so ein bisschen runter und sagt, das war ja vorgesehen, denn das ist nicht vereinbar, gleichzeitig Mitglied des Europaparlaments zu sein und Generaldirektor.
Sie haben es angesprochen, die Pannen bei der Kandidatenauswahl. Fehlt dem RN schlichtweg das seriöse Personal?
Ja, das kann man so sagen. Es fehlt ihm das Netzwerk, es fehlt vielerorts die lokale Verankerung, es fehlt die Professionalität auf dieser Ebene und das bleibt vorerst eine offene Flanke dieser sehr zentralisierten Partei. Die Ortsgruppen sind oft sich selbst überlassen und das hat keine guten Konsequenzen gehabt. Bei der Auflösung der Nationalversammlung, die ja überraschend kam, hat man einfach nicht so schnell so viele Kandidaten verfügbar gehabt.
Dann schauen wir genauer hin. Jordan Bardella, der Vorsitzende des RN, der musste ja auch einräumen, dass einige Kandidaten offen rassistisch, homophob oder antisemitisch waren. Was für Fälle sind da bekannt geworden?
Es gab zum Beispiel eine Kandidatin, die in Marseille auch gewählt wurde, die einen kongolesischen Sänger auf Facebook rassistisch beleidigt hat. Eine Kandidatin im nördlichen Departement Calvados hat sich fotografieren lassen mit der Mütze eines Unteroffiziers der Luftwaffe der Nationalsozialisten mit Hakenkreuz. Sie hat ihre Kandidatur dann zurückziehen müssen. Und in Mayenne im Westen des Landes hat eine Kandidatin 1995, wie dann durch die regionalen Medien bekannt wurde, mit Hilfe eines Gewehrs einen Angestellten des örtlichen Rathauses in Geiselhaft genommen bei einer Auseinandersetzung. Also da sind zum Teil sehr auffällige Kandidaten dabei, bei denen man sich fragt, wie sind die überhaupt auf die Liste gekommen? Die lokalen Medien, die diese Geschichten zumeist ans Tageslicht gebracht haben, die berichten auch, dass mindestens 20 Kandidaten es abgelehnt hätten, an politischen Diskussionen in den lokalen Medien in diesem Wahlkampf teilzunehmen. Und einige sind sogar so wenig in Erscheinung getreten, dass viele Wählerinnen und Wähler sich gefragt haben, gibt es die denn überhaupt?
Und wie wird in Frankreich wahrgenommen, wie sehr das im Vorfeld die Wahl beeinflusst hat?
Also das wird wahrgenommen, es ging eben durch die Medien. Wie sehr es die Wahl tatsächlich beeinflusst hat, das kann man so nicht sagen. Der Grund, warum der RN nicht stärkste Kraft wurde bei dieser Parlamentswahl, ist die republikanische Front, also die Tatsache, dass linke Parteien und das Macron-Lager Kandidaten zurückgezogen haben, um anderen bessere Chancen gegen den RN zu geben. Man darf aber nicht vergessen, dass der Rassemblement National bei dieser Parlamentswahl sein bestes Ergebnis eingefahren hat. Er ist von 88 auf 126 Abgeordnetenmandate gewachsen. Und wenn man sich die Nationalversammlung nach Parteien anschaut, also nicht nach Blöcken, dann ist der RN die stärkste Partei. 10 Millionen Wählerinnen und Wähler knapp haben für ihn gewählt. Das sind doppelt so viele wie 2022.
Und ist eigentlich schon bekannt, welche Menschen das sind, die den RN gewählt haben?
Ja, es gibt eine recht aufschlussreiche Studie des Meinungsforschungsinstituts Ipsos, die sich vor allem auf die erste Wahlrunde bezieht, die ja etwas aussagekräftiger ist, weil da noch das ganze Parteienspektrum zur Verfügung stand. Und demnach sind die Wähler des RN zum Großteil Männer. Wenn man sich die Berufsgruppen anschaut, ist der Großteil Arbeiter. Direkt danach kommen die Angestellten. Und bei der Altersgruppe, die den RN am stärksten wählt, sind das die 50- bis 59-Jährigen. Aber nicht nur. Der RN punktet auch immer mehr bei jungen Menschen, die allerdings in der Mehrzahl immer noch links wählen. Und man kann sagen, je älter die Wähler werden, desto mehr verschiebt es sich dann in Richtung extrem rechts. Und das geht so bis zu einer Grenze von etwa 70 Jahren. Die Älteren dann, die entscheiden sich wieder mehr für die Mitte, also in dem Fall für das Lager von Präsident Macron. Und wenn man sich das Ganze mal auf einer Landkarte anschaut, dann sieht man, dass der RN fast im ganzen Land Wähler hinzugewonnen hat. Es gibt wenige Gebiete, wo im ersten Wahlgang ein wesentlich schwächeres Niveau als die nationalen Werte an Stimmen für den RN herausgekommen ist. Das ist zum Beispiel so in und um Paris oder auch in der Bretagne.
Und was hat das für Gründe, dass diese Menschen sich so dem RN zuwenden bzw. dabei bleiben? Was lässt sich darüber sagen?
Also viele erhoffen sich finanzielle Verbesserungen ihrer Lebensverhältnisse, gerade wenn sie in prekären Arbeitsverhältnissen feststecken und auch diese Sorge haben, wie kommen wir überhaupt noch über die Runden oder wie können wir einen ordentlichen Rentenanspruch aufbauen. Und das geht bei diesen Wählern zusammen mit dem Argument, die Politiker würden viel zu viel ausgeben für Ausländer. Damit können illegale Einwanderer gemeint sein oder auch legale Einwanderer oder auch einfach finanzielle Hilfen für andere Länder, wie zum Beispiel die Ukraine. Und das zweite Thema, das die RN-Wähler vor allem beschäftigt, ist die Sicherheit, eine vermeintlich hohe Kriminalitätsrate. Und hier wird auch wieder die Verbindung hergestellt mit der Einwanderung und der Annahme, dass die Einwanderer die Sicherheit gefährden würden. Und das ist ja auch genau diese Verbindung, die der RN herstellt und worauf er seine Politik aufbaut.
Dann schauen wir zum Schluss nochmal nach vorne. Wie ist denn die Stimmung jetzt innerhalb des RN? Also mit welcher Erwartung guckt man auf die kommenden 3 Jahre bis zur nächsten Präsidentschaftswahl?
Ja, das ist ein bisschen gemischt. Marine Le Pen hat ja direkt nach dieser Wahl gesagt, sinngemäß, der Sieg des RN sei nur aufgeschoben, aber nicht aufgehoben. Jordan Bardella, der Parteichef, hat gestern die Abgeordneten der Nationalversammlung zusammengerufen und bei dieser Sitzung auch demonstrativ das vorlaufenden Kameras gemacht. Er hat ein bisschen Bilanz gezogen, ein bisschen vorausgeblickt. Er hat gesagt, die Abgeordneten gegenüber den Medien müssten einwandfrei auftreten. Bardella hat auch nochmal gesagt, man müsse sich doch die Auswahl einiger Kandidaten noch mal genauer anschauen. Und man diskutiert beim RN jetzt auch, dass dieser Vorstoß im Wahlkampf, Franzosen mit einem zweiten Pass den Zugang zu bestimmten Posten zu verwehren, dass das wohl ein Fehler war. Ich denke, in den kommenden Wochen und Monaten wird der RN profitieren von der schwierigen Regierungssuche, die sich hier anbahnt, denn er ist als einzige größere Partei nicht damit da involviert. Also er kann quasi ständig Kritik üben, aber er hat es auch nicht ganz einfach, denn es kommen auch Vorermittlungen gegen Marine Le Pen wegen mutmaßlich illegaler Finanzierung des Wahlkampfes 2022 auf ihn zu.
4 Tage nach der Parlamentswahl in Frankreich versucht das Land nach wie vor, sich zu sortieren. Unsere Frankreich-Korrespondentin Christiane Kess darüber, wie der Rassemblement National mit der Wahl umgeht. Es gibt Orte, bei denen man nur ihren Namen hört und sie direkt mit einem Bild oder einer Geschichte in Verbindung bringt. Manchmal sind das schöne Assoziationen und manchmal aber auch sehr schreckliche. Bei der kleinen Stadt Srebrenica ist es Zweiteres. Am 11. Juli 1995 sind bosnisch-serbische Truppen in Srebrenica eingerückt und haben angefangen, systematisch bosniakische Jungen und Männer zu ermorden. Das Massaker von Srebrenica gilt als eines der schwersten Kriegsverbrechen in Europa seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Einige Einwohner haben es damals geschafft in die umliegenden Berge und schließlich in einer langen Kolonne raus aus serbischem Gebiet in die Freiheit zu flüchten. Jedes Jahr erinnern Überlebende des Völkermords an den Fluchtmarsch und laufen die Strecke rückwärts. Silke Hane hat sie ein Stück begleitet.
Morgens um 6 auf einem Feld in den bosnischen Bergen. Es ist der dritte Morgen des Friedensmarsches. 6000 Menschen laufen in diesem Jahr mit. Seit 20 Jahren erinnert die Aktion an die Opfer des Völkermords von Srebrenica. Seit Anfang an dabei ist Suljo Čakanović. Um den im Juli 1995 unschuldig getöteten Bosniaken die Ehre zu erweisen und sie vor dem Vergessen zu bewahren. Suljo Čakanović war 1995 Teil der Flüchtlingskolonne durch die bosnischen Wälder. 12.000 bis 15.000 Menschen versuchten über Tage, sich durchzuschlagen. Mehrmals gerieten sie in Hinterhalte von bosnisch-serbischen Soldaten. Nur rund 5.000 Menschen kamen lebend in Tuzla an. Um Punkt 7 Uhr setzt sich der Friedensmarsch in Bewegung. Über kleine Bergstraßen und Schotterwege geht es bergauf und bergab durch den Wald. Der Marsch ist aber nicht nur körperlich anstrengend, sondern auch emotional. Elvira Monic aus Srebrenica war 12 Jahre alt, als die Stadt fiel. Während sie zusammen mit ihrer Mutter und ihren Geschwistern nach Tuzla gebracht wurde, versuchte ihr Vater zusammen mit der Kolonne aus Srebrenica rauszukommen.
Mein Papa ist irgendwo an dieser Route geblieben und dann wurde ermordet. Es ist eh sehr emotional, aber es hilft, dass man das noch einmal sich daran erinnert und dass man darüber redet.
Nach 5 Stunden sind rund 10 Kilometer geschafft. Der Friedensmarsch hält auf einer Anhöhe im Wald. Viele Teilnehmer des Marsches wirken schon abgekämpft. Sie lassen sich auf dem Waldboden nieder und lauschen einem Vortrag über die Angriffe bosnisch-serbischer Truppen auf die Kolonne von 1995. In der Folge wurde der Flüchtlingstreck auseinandergerissen. Auch Suljo Čakanović und sein Bruder wurden getrennt. Ich kam zurück, um nach ihm zu suchen, aber er kam nicht durch. Ich weiß nicht, wo er ums Leben kam. Auch viele junge Menschen nehmen mittlerweile am Friedensmarsch teil. Aladin und Edin sind extra aus Salzburg angereist.
Natürlich auch, um ein bisschen das transgenerationale Trauma so zu verarbeiten, was man so von den Eltern mitbekommen hat.
Sagt Aladin, der noch ein Baby war, als seine Familie aus der Stadt Bihać floh. Edin ist in Österreich auf die Welt gekommen, hat aber nach dem Krieg viele Schauplätze mit seiner Familie besucht. Er protokolliert den Friedensmarsch auf seinen Social-Media-Kanälen.
Aber ich möchte Menschen nur ins Gewissen rufen, was passiert, wenn solche Extremisten an die Macht kommen. Weil in Bosnien hätte sich das auch niemand vorstellen können, dass das so endet, wie es jetzt letztendlich geendet hat.
Als der Friedensmarsch nach mehr als 12 Stunden in Potočari ankommt, dämmert es schon. Schweigend biegen die Menschen auf den Friedhof für die Opfer des Völkermords ein. Von den mehr als 8000 Opfern haben hier inzwischen rund 7000 ihre letzte Ruhe gefunden. Mit dem Friedensmarsch werden weitere 14 Särge, in grünen Stoff gehüllt, hereingetragen. Sie werden in diesem Jahr beerdigt. Die Teilnehmer des Marsches wollen dann dabei sein. Einige kämpfen schon an diesem Abend mit den Tränen. Suljo Čakanović hat gemischte Gefühle. Also ich bin froh, dass ich beim Friedensmarsch viele gesehen habe, die den Juli 95 überlebt haben. Aber das Bedauern, dass die meisten nicht überlebt haben, bleibt.
Silke Hane über den Gedenkmarsch zum Jahrestag des Massakers von Srebrenica. Ungefähr 4 Millionen Straßenhunde leben in der Türkei. Das schätzt zumindest das türkische Umweltministerium. Das klingt viel und das ist es auch. Zum Vergleich, in ganz Deutschland gibt es etwa 5 Millionen Hunde, die als Haustiere registriert sind. In Istanbul und anderen größeren Städten in der Türkei gehören Straßenhunde, die in der Sonne dösen, betteln oder einfach rumstreunern, also zum Straßenbild dazu. Und das gefällt nicht allen. Morgen wird im Parlament ein Gesetzesvorschlag von Erdogans regierender AKP diskutiert, der am Ende dazu führen könnte, dass herrenlose Hunde massenhaft getötet werden. Gunnar Köhne berichtet aus Istanbul.
Der Plan der Regierung sieht vor, Hunde aus den überfüllten staatlichen und kommunalen Tierheimen per Internet zur Adoption anzubieten. Finden sie keine neuen Besitzer, sollen sie eingeschläfert werden. Die freien Plätze sollen dann wieder mit eingefangenen Straßenhunden aufgefüllt werden. Das soll so lange weitergehen, bis das Problem der Straßenhunde gelöst sei, sagt Staatspräsident Erdogan.
Sahipsiz köpek sayısını
Die bisherige Methode, die herrenlosen Hunde einzufangen und zu kastrieren, ist gescheitert und brachte keine Lösung. Wir werden für die Adoption der Tiere eine Kampagne starten. Wenn wir mit der Erfolg haben, brauchen wir hoffentlich nicht zum nächsten Schritt übergehen. Der nächste Schritt, das wäre die Tötung der nicht vermittelten Hunde. Dagegen schlagen Tierschützer im ganzen Land lautstark Alarm. Selbst aus dem Ausland gab es heftige Kritik an dem Vorhaben. Der Istanbuler Student Jana Altay verteilt auf der asiatischen Seite von Istanbul Flugblätter gegen das Gesetz. Er gehört zu den vielen Freiwilligen, die sich um die Hunde kümmern, Futter verteilen und kranke Tiere versorgen. Für ihn sind die Pläne der Regierung das Ergebnis einer gescheiterten Politik. Die wissen nicht einmal, wie viele Straßenhunde es im Land überhaupt gibt und wie viele schon erfolgreich sterilisiert und kastriert worden sind. Das Einzige, was ihnen einfällt, ist, die Tiere einzufangen und wenn sie nach 4 Wochen keinen Besitzer gefunden haben, zu töten. Katzen sind in der Türkei allgemein geliebt, Hunde dagegen gelten im Koran als unrein. Gläubige Muslime gehen ihnen darum aus dem Weg. Im Osmanischen Reich sollen Hunde eingefangen und auf eine Insel im Marmarameer gebracht worden sein. Und auch heute gibt es Befürworter eines rigorosen Vorgehens gegen streunende Hunde. Der Istanbuler Angestellte Sedat Çalgan etwa gehört zu einer Bürgerinitiative, die in der wachsenden Zahl von Straßenhunden eine Gefahr für die Allgemeinheit sieht. Kinder werden von den Hunden auf dem Schulweg angegriffen. Es gibt unzählige Tote nach Verkehrsunfällen, die von diesen Tieren verursacht werden. Und sie sind nicht allein für Menschen gefährlich, sondern auch für die Natur. In den Wäldern und Naturparks greifen die Hunde Wölfe, Füchse und Rehe an. Solche Probleme könnten gelöst werden, ohne zu töten, meinen dagegen die meisten Tiermediziner des Landes. Das Vorhaben der Regierung, sagt die Istanbuler Tierärztin Unsile Çelebi, sei zudem auch praktisch kaum durchführbar. In der Türkei gibt es für eine solche Maßnahme weder geeignete Tierheime in ausreichender Zahl, noch die dafür benötigten Tierärzte. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es Kollegen gibt, die sich daran beteiligen, die Tiere erst einzusammeln und dann einzuschläfern. Der Istanbuler Tierschützer Jana Altay hofft, dass die landesweiten Proteste das Gesetzesvorhaben noch stoppen können. Wir leben doch in dieser Stadt mit den Tieren schon lange zusammen. So wie mit unseren menschlichen Nachbarn teilen wir den städtischen Raum um uns herum. Und wie mit den Menschen verbringen wir Zeit miteinander, unterhalten und stützen uns gegenseitig.
Morgen stimmt das Parlament in der Türkei über ein Gesetz ab, das die massenhafte Tötung von Straßenhunden ermöglichen soll. Der Beitrag von Gunnar Köhne. Das war Europa heute. Ich bin Florian Brückner. Haben Sie einen schönen Tag.